Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
La, 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 scheiße. 04. Schalalalala, schalalalala, scheiße, 04, schalalalala, schalalalala, scheiße, 04.
Mahlzeit.
Moin.
Ja, und damit herzlich willkommen zur Folge 16 von Allianz Brisanz.
Moin. Wir haben es geschafft.
Wir grüßen Ole in Stolham.
Genau, trifft es ganz gut zu. Das ist eine Konstante, wie es sie, glaube ich, bei Allianz Brisanz selten gibt, dass ich in Stolham bin. Und ja, meine Grüße gehen halt auch, glaube ich, wie immer nach oben Strohe.
Richtig. Und nicht nach Gelsenkirchen heute.
Nee.
Und du bist auch noch nicht auf dem Transfermarkt gelandet, dass du mal aus Stolham wegkommst.
Nein, eine Kreisliga-Legende bleibt seinem Verein auch treu. Das ist halt so.
Ja, dann haben wir es mal wieder geschafft zu einer illustren Folge und ich habe gehört, du möchtest heute mal anfangen zu referieren über den...
Ich wollte schon...
Doch,
mit Oldenburg können wir, glaube
ich. Ach, mit Oldenburg?
Ja. Ich glaube, da ist ja jetzt eine ganz große News. Gestern Abend ist er dann auf einmal aufgeploppt. Der Stadtrat hat sich dann jetzt doch dazu breitschlagen lassen und es wurde entschlossen, es gibt an der Maastrichter Straße demnächst wohl ein neues Stadion in Oldenburg.
Ja, und dann
wollen also die Weichen sind gestellt.
Wollen wir noch mal gucken, wo die Maastrichter Straße noch mal liegt. Ich glaube, das ist da, wo die Dings Arena auch ist, ne?
Ja, genau, das wird dann alles da
die,
auf einem Fleck dann sein. Und jetzt wird erstmal eine GmbH gegründet. Die rausfinden soll, wie viel das wohl so kostet.
Ja, und dann kostet es zu viel und dann kommen die Taubenschützer um die Ecke und dann steigt zwischenzeitlich Oldenburg nochmal ab. Dann dauert das wahrscheinlich alles, der ganze Prozess nochmal 5 Jahre. Und dann vielleicht in 6 bis 8 Jahren haben wir das Stadion.
Ja. Ich sag mal so, der Flughafen in Berlin hat länger gedauert.
Das stimmt allerdings.
Was ich aber ganz interessant fand, ist, dass dieser Schritt, der jetzt erst getan worden ist, wohl schon irgendwie, Angabe ohne Gewähr, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, ich habe es im Radio gehört auf dem Weg zur Arbeit, das soll schon anscheinend 200.000 Euro gekostet haben. Nur, dass dieser Entschluss jetzt...
Ehrlich?
Ja, genau. Also das... Das ist schon gut. Aber der Bürgermeister von Oldenburg sagte aber auch gleich noch im gleichen Atemzug, Oldenburg geht es jetzt nicht so schlecht, dass jeden Penny 4-5 Mal umdrehen müssen. Also er ist guter Dinge, aber wie du ja gerade selber gesagt hast, die sportliche Komponente, die kommt ja jetzt auch nochmal rein. Jetzt gerade aktuell in dieser Saison ist die Notwendigkeit eines neuen Stadions da, aber man ist jetzt nur noch 2 Punkte vor dem Tabellenletzten, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und man ist auf dem Abstiegsplatz und es sieht sehr, sehr dunkel aus.
Das stimmt.
Ein Punkt vom letzten.
Ja, was ich noch ergänzen wollte zum Stadion, ist übrigens der Beitrag, der auf Instagram veröffentlicht wurde, wurde natürlich von wem auch immer, aber auch von Manni Starke geliked.
So,
das wollen wir mal festhalten. Der hat ja auch nicht getroffen. Es wird mal wieder Zeit, dass der Manni mal wieder was macht.
Und ja, dafür hat er gegen Fell den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer von Karma Krasnitschi vorbereitet. Also
vorbereitet, ja.
Ja, ist in Ordnung.
Ja, ich habe dich ja immer auf dem Laufenden gehalten. Und weiß ich auch nicht.
Ja, erzähl mal. Also es ist 2-1 ausgegangen für Werl. Man ist in Unterzahl geraten und kurz nachdem man dann halt in Unterzahl geraten ist, also Stendera hat in der 65. Gelb-Rot gesehen, haben wir dann ja auch den 2-1-Treffer dann von, ich glaube, Oschowski. Ja. Oder wie er heißt, hat man dann, glaube ich, kassiert und dann hat man auch nicht mehr, glaube ich, so zurückfinden
das Spiel. Da war der Drops gelutscht. Aber irgendwie dieses Muster wiederholt sich, ne? Also wieder Sitarski, wieder ein Elfmeter verschuldet, wieder Entschuldigung, wieder so ein so ein Elfmeter, wo du sagst, ah, mein Gott, ey, muss man den jetzt wirklich geben? Aber im Zweifel kann man ihn dann geben und dann sagt man, dann denke ich schon, das ist auch schon so ein bisschen ungeschickt, die ganze Nummer, ne? Und wiederum, dann geht man, dann liegt man zurück, dann kommt man wieder zurück und trifft dann durch Krasniqi in der 49. Minute. Und dann dachte ich doch kurzzeitig, ja, so ein Aufbäumen ist jetzt da, und dann wird das aber auch gleich wieder konterkariert von Marc Stendera mit der Roten, und dann war das Ding eigentlich, kurze Zeit später war ja dann auch schon das 2:1, und es wirkt sehr unglücklich, und irgendwie ist das so eine Abwärtsspirale. Ich weiß nicht, wie man die durchbrechen will. Also vor allen Dingen, es wird ja auch nicht einfacher. Der Druck nimmt zu, und ich glaube, was kommt als nächstes? Osnabrück? Ich weiß es nicht.
Ich hab's jetzt gerade. Ich glaube, Duisburg. Duisburg ist das nächste Heimspiel, glaube ich. Ja, doch, Duisburg. Jetzt am Sonntag geht's zu Hause gegen Duisburg ran, und dann muss man nach Osnabrück die Woche
drauf. Also zwei Spiele, wo ich jetzt auch nicht davon unbedingt ausgehe, dass man da unbedingt Dreier holt, aber irgendwie muss man es ja dann doch mal machen, weil ansonsten ist der Abgesang da. Aber ich habe frühzeitig schon gewarnt. Ich habe ja schon damals immer gesagt, als sie auch so ein kleines Hoch hatten, und wo man dachte, die werden dieses Jahr irgendwie Mittelfeld landen, da sagte ich ja schon, es ist noch ganz schön lang alles, und jetzt haben wir den Salat. Ich lese ja auch so ein bisschen die Kommentare durch, und viele fordern ja auch tatsächlich schon Fossi raus, ne? Also das ist auch, so weit sind wir auch schon.
Und dann noch Peter Neururer als Feuerwehrmann holen, oder?
Ja, der hat sich ja tatsächlich zu Oldenburg schon geäußert des Öfteren. Also ich kann mich an eine Diskussion erinnern mit Peter Neururer, der also Oldenburg dann damals auch bescheinigt hat, dass also sehr begeistert war von der Spielart und Spielidee und erfrischendem Fußball, und vielleicht würde er sich erbarmen, als Feuerwehrmann dann den VfB Oldenburg zu retten, aber ich weiß es nicht, ob das die richtige Lösung wäre. Aber ich glaube, auch hinsichtlich des Stadions wäre es tatsächlich wirklich gut, wenn sie es irgendwie schaffen, in der Liga zu bleiben. Also ansonsten kommt wieder so diese alte, dieser alte Schlendrian rein, und dann dieses Desinteresse, was ja auch schnell in Oldenburg da ist. Und
ja, ich glaube, der Fußball in Oldenburg wird sehr stiefmütterlich behandelt, weil man halt die EWE Bars jetzt dann.
Ja, auch aber sage ich auch mal so, die EWE, warum kann die sich denn nicht für Fußball begeistern? Ich sag mal, die macht ja auch in Bremen was, und die kann ja auch da mal irgendwie ein bisschen, ist ja jetzt nicht so, dass sie kein Geld haben. Also die könnten da ja auch mal ein bisschen irgendwie investieren oder was machen. Aber das scheint sich doch sehr auf Basketball zu konzentrieren.
Ja, mal abwarten, was das
Investoren wird.
Wer weiß, fehlt, ist es ja noch möglich. Man sollte ja jetzt nicht den schwarzen Peter schon an die Wand malen. Ich meine, natürlich sieht es im Moment gerade sehr, 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 sehr böse aus. Und da rauszukommen, wie du selber sagst, wird schwer. Und die nächsten Spiele, die werden jetzt auch nicht unbedingt einfacher, mit Duisburg, Osnabrück, und dann kommt auch Dortmund 2 schon. Also,
kann ich mich ans Hinspiel erinnern. Das war ziemlich geil in Dortmund, da im Signal Iduna Park, da wollte ich ja eigentlich hin. Das war ein geiles Spiel auf jeden Fall. Vielleicht ist das wieder die Kehrtwende, ne, zum Guten. Aber gegen Duisburg und Osnabrück und an der Bremer Brücke wissen wir ja, wie es da mal zugeht. Und ist ja fast ein kleines Derby, wenn man so will, ne?
Ja, doch. Ich glaube, das ist das Derby, was für Oldenburg gerade möglich ist in der
dritten. Ja, ich sag Meppen.
Ja, stimmt. Ja, gut, Meppen.
Ist noch heißer. Ja.
Wobei, glaube ich, Osnabrück ist ein bisschen näher dran, oder? Geografisch gesehen.
Wo? Das ist das berühmte Bermuda-Dreieck Niedersachsens.
Ja, da, wo keiner hin will.
Ja, genau. Aber vielleicht gelingt ja auch ein Überraschungssieg jetzt, wo man weiß, es kommt das Stadion, jetzt vielleicht gibt das ja Aufschwung, und man schlägt tatsächlich die Zebras.
Mich würde halt mal interessieren, wieso da so dermaßen der Schlendrian drin ist. Man hat halt, ich finde gerade so immer, wenn man sich die Highlights anguckt oder wenn man sich einen Ticker durchliest, dann wirkt das immer so, dass das Mittelfeld irgendwie so nicht ganz Bescheid weiß, die dritte Liga irgendwie anzunehmen. Du hast da ja mit Christopher Buchtmann, mit Marc Stendera und auch Kamal Krasniqi, hast du da gestandene Fußballspieler, und auch ein Zhitarski ist eigentlich ein Spieler, der weiß, wie es funktioniert, aber irgendwie ist im Mittelfeld so absolut der Schlendrian drin, und das weiß ich nicht, ob es daran liegt irgendwie, du guckst ja die Spiele eher wie ich, und Ja, ich finde es einfach schade, weil man hat wirklich gut was investiert, also man hat investiert im Sinne von, dass man da halt wirklich auch Namen nach Oldenburg geholt hat. Das sind ja jetzt nicht alles irgendwie Spieler, die noch vor 2, 3 Jahren in der JFV Nordwest gespielt haben und ja, so eine halbe Studententruppe ist. Da sind ja halt wirklich jetzt Namen, auch ein Wegner, der als als ehemaliger Bremer, der zumindest ist er bei Werder Bremen mit ausgebildet worden, der weiß, wie die dritte Liga funktioniert und das auch ein Starke weiß, wie die dritte und zweite Liga funktioniert, aber irgendwie bringen sie die PS nicht so aufs Feld und das finde ich einfach immens schade, weil das sind schon irgendwie alle sympathische Jungs, die da beim VfB tatsächlich spielen.
Ja, aber das ist ein bisschen im Vergleich zur Hinrunde der Fall, dass diese Leichtigkeit, die ist weg. Mhm. Damals hat man irgendwie noch so auch so nach dem Motto, oh Gott, wenn wir heute verlieren, ist halt, dann ist das halt so. Aber man merkte, also in Phasen, teilweise Spielphasen, blitzt das auch wieder auf. Das war ja gegen Fair jetzt auch nicht so verkehrt zum Teil. Also es lief dann auch ganz gut, aber sie sind halt sehr anfällig geworden und kriegen sehr schnell Gegentore, habe ich den also so gefühlt. Und lassen sich zu schnell da auf so diese Undiszipliniertheiten oder dieses Unkonzentrierte, dass es eben dazu führt, ich sag mal, wie in dem Spiel Elfmeter verursacht, rote Karte, ja, ich sag mal, da schlägt man sich natürlich auch irgendwo selbst. Ne? Das ist,
ja, genau.
Das ist eben der Punkt. Also wenn sie dann auf solche Dinge, wenn diese nicht passieren würden, da hätte man da locker mindestens einen Punkt mitnehmen können. Vielleicht auch müssen. Und das ist aber, wie gesagt, dieses Muster, das erlebe ich jetzt ja schon einige Spiele, dass das immer wieder vorkommt, dass diese Undiszipliniertheiten und diese die Elfmetersituationen dann entstehen. Und ja, wenn man dann auch erstmal 1-0 zurückliegt, dann geht dann auch der Kopf an, sage ich mal, wenn man weiß, jetzt geht's in die Zielgerade, dann ja auch schon so langsam. Und jetzt müssen wir aber mal langsam, wann kommt denn endlich mal der erste Dreier mal wieder? Wann gewinnen wir mal wieder ein Spiel? Und das ist ja, und das ist so, in dieser Schleife ist man jetzt gefangen und da muss man erstmal versuchen auszubrechen. Vielleicht ist es tatsächlich sogar gut, dass man dann gegen Duisburg spielt, weil das ist dann ja auch so ein bisschen klein gegen groß. Duisburg ein großer Verein eigentlich und vielleicht kann man gerade da überraschen. Ich weiß es nicht. Und so ein bisschen mal wieder so diesen Spirit des Aufsteigers, den wir am Anfang hatten, so mit diesem Rückenwind, dass das jetzt mal wieder so ein bisschen aufkommt. Also Fakt ist, man muss jetzt auf jeden Fall mal eine kleine Serie hinlegen mit Punkten, dass man da sich irgendwie mal wieder rausmanövriert und dann vielleicht auch absetzt. Ansonsten wird das am letzten Spieltag entschieden. Weil jetzt fangen ja auch doch an Zwickau nicht, Bayreuth hat, glaube ich.
Bayreuth hat jetzt so eine kleine Serie gestartet. Ja. Die sind jetzt auf einmal vorbei. Und
die sind vorbei und jetzt, das geht nämlich jetzt los, ne? Und dann steigt jetzt ja der Druck und ja, also alles nicht so schön.
Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken und hoffentlich wird es am 25.03. dann für uns auch nochmal ein schönes Ding, wenn wir dann im Stadion dabei sein werden.
Da müssen die Punkte auf jeden Fall her.
Mindestens da dann den ersten Dreier wieder. Wobei, ich glaube, der dritte Dreier wäre noch besser von heute an zu bekommen. Die Mannschaft, die kein Dreier bekommen hat und auch blau-weiß trägt, hat in Darmstadt gespielt.
Da wollen wir doch mit dem
Und die Zufriedenheit ist ja dann doch irgendwie noch da, habe ich so ein bisschen mitbekommen. Und ich glaube, das ist jetzt die nächste große Gefahr, oder? Kann das sein? 1-1 in Darmstadt. Also ja, ich habe bei vielen gelesen, auch Mensch, der Tabellenführer und wir haben nicht verloren, wir haben den Abstand gehalten und so finde ich schon so ein bisschen merkwürdig, dass man dann sich nicht ärgert und sagt, ach Mensch.
Sehr schön. Ja, ich wollte gar nichts mehr sagen, Ole, super. Ey. Du nimmst ja eine Steilvorlage, du gibst mir eigentlich schon die absolut, ich brauche jetzt nur noch verwandeln. Ja, das ist etwas, was mich echt stört. Aber
der Elfmeter ist freigegeben, Harry.
Ja, also so, ich sag mal so, ich höre ja auch, ich lese viel von Fans und ich höre auch andere Podcasts. Und teilweise denke ich bei einigen Aussagen, ich hoffe, das hören die Spieler nicht, weil wenn dann gesagt wird, ja, wir können uns da ja auch eine Niederlage erlauben, dann sind wir ja immer noch Zweiter. Da habe ich schon gedacht, ich so, ja, was ist, wenn Heidenheim gewinnt? Dann sitzen die uns im Nacken und immer dieses, diese Wohlfühl-Oase HSV, sich mit diesen Dingen zufrieden geben, wie es denn gerade ist, das ist sehr, sehr verbreitet. Mhm. Ich habe auch nach dem Spiel ja auch schon ein bisschen was gehört, dann wird dann auch teilweise gesagt, der HSV hat gut gespielt. Also ich sag mal, dann denke ich immer, was haben die denn für ein Spiel gesehen? Also weil ganz ehrlich, also in jeder Statistik war der HSV in diesem Spiel unterlegen und die schlechtere Mannschaft. Das ist aber die XG-Werte oder wie das heißt, diese Expected Goals, Ballbesitz weitaus.
Also ich muss sagen, ich habe so 2 Minuten vor dem 1:1 eingeschaltet. Und
da ging
die,
ja
die Arbeitsverweigerung von Jonas David, glaube ich, war das. Wer tritt die 34 bei euch?
Komm ich gleich zu.
Das war ja also nicht. Ja, gut, dann verwandeln wir weiter.
Ja, auf jeden Fall sind das Dinge so, die mich auch irgendwie, also ich sag mal so, um etwas erreichen zu können in der zweiten Liga, muss man das Maximum, das Leistungsprinzip, das Maximalprinzip an den Tag legen. Und das Schöne ist, dass der Trainer das wenigstens macht oder das Trainerteam und dass man so ein bisschen den Eindruck hat, da ist das wenigstens vorhanden. Immer dieses, wir wollen jetzt diese Gier, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und das musste natürlich auch gegen Darmstadt, auch wenn sie erst ein Spiel verloren haben, auch wenn sie seit 20 Spielen irgendwie nur noch gewinnen oder was auch immer. Aber ich meine, das ist Darmstadt und man will aufsteigen. Man will nächste Saison in der ersten Liga vermutlich gegen so ein Team wie Darmstadt auf jeden Fall 3 Punkte holen, um in der Liga zu bleiben. Deswegen muss man natürlich auch in so ein Spiel gehen, nicht mit der Intention, wir holen hier mal einen Punkt und dann ist gut. Ne? Also das ist irgendwie falsch, sehe ich. Also ich sehe das so. Ich sehe das immer so aus Sportlersicht. Ich kann ja nicht auf den Platz gehen und jetzt so nach Motto, ja, jetzt.
Ja, ich kann mich auch nicht.
Oder entschieden muss reichen.
Also ich kann mich auch nicht darauf verlassen, dass die Konkurrenz irgendwie es dann irgendwann mal schafft, die Darmstädter zu schlagen, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, 3 Punkte gut zu machen auf den direkten Konkurrenten, dann sollte das auch eigentlich mein Ziel sein, aber.
Ja, gut. Also das fand ich irgendwie, das finde ich alles sehr merkwürdig. Also das ist, da kann man sich nicht drauf verlassen. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, also in diesem Spiel, man hatte eine super Anfangsphase, dann ist ganz gut reingekommen. Also man hatte eine super Anfangsphase, weil man das Tor gemacht hat. Ne? Also Königsdorfer für Jatta, der zu spät gekommen ist, die Geschichte. Da gab es auch noch eine ganz merkwürdige Diskussion, auch auf Twitter, dass muss Jatta raus und Dompe hat gespielt, weil er ja einen Unfall gebaut hat. Aber sie sind natürlich dieser Vergleich, der hinkt meines Erachtens total, weil das eine ist im Privatleben passiert, das andere ist in der Mannschaftssitzung oder was auch immer passiert. Mhm. Und wenn einer zu spät kommt, dann sitzt er auf der Bank. Das hat Walter so gesagt. Und wenn er das so sagt, muss er es auch durchziehen.
Punkt. Ja, klar.
Und dann finde ich es auch gut, dass Königsdörfer spielt. Und der hat uns auch das 1-0 gemacht. Schöne Vorarbeit von Haier, der aber ansonsten kein gutes Spiel gemacht hat, finde ich. Aber nicht nur er. Also die gesamte Mannschaft bis auf Heuer Fernandes hat kein gutes Spiel gemacht. Das sieht man in den Statistiken. Das sieht man im Grunde, sehe ich das, dass da irgendwie, mir fehlen da so die zündenden Ideen, mir fehlt, also man sieht auch, wie abhängig die Mannschaft ist von einem Reis, der ja sonst wirklich top aufspielt, eine Top-Saison spielt. Und dem Spiel hat er eben auch nicht viel hinbekommen. Das heißt, wenn der nicht viel hinbekommt, wenn Meffert nicht so richtig läuft, dann läuft alles nicht so richtig gut. Und jetzt muss man natürlich mal gucken, was ist in den letzten 3 Spielen passiert. Also in Heidenheim 70 Minuten völlig verpennt und dann mit dem Rücken zur Wand hat man dann das Ding noch gedreht und sozusagen Mentalität gezeigt, das 3-3 noch geschafft, aber auch grauenhafte XG-Werte, glaube ich. Und das ist halt ein Absturz. Und das muss man auch einfach mal ansprechen. Das heißt ja nicht, dass ich das, also ich finde, man darf das nicht immer so schön reden und so. Es ist doch trotzdem immer noch alles gut. Wir sind doch trotzdem noch Zweiter oder so. Ja, klar sind wir das. Aber man muss natürlich immer gucken, wie geht denn das jetzt weiter und was kommt jetzt und so. Und die Konkurrenz schläft ja in der zweiten Liga, das wissen wir ja seit Jahren. Und diese Erfahrung haben wir auch mal bitter machen müssen. Deswegen muss man eigentlich im Grunde siegen, bis man es irgendwann im Kasten hat und dann kann man ein bisschen entspannen, sage ich mal so. Das ist der Punkt. Und dann haben wir gegen Bielefeld gespielt. Bielefeld das 2-1. War das 2-1?
Du bist der HSV-Experte.
Ja. War auch nicht so alles. Ich habe schon wieder vergessen.
Verdrängt.
Ach, schon wieder. Bin ich jetzt blöd? Da haben wir noch letzte Woche drüber geredet, über das Spiel. Gegen Armenien, ja, 2-1. Mensch, man, ist doch alles gut. Ja, ich bin ja nicht völlig, ich dachte schon. Ja, genau. War auch kein geiles Spiel, fand ich. War auch ein bisschen, da hatte man zwar eine Dominanz, aber auch nicht so richtig griffig, fand ich die Partie. Und jetzt die Partie gegen Darmstadt war eben auch so. Und jetzt muss man auch mal noch sehen, dass Darmstadt ja auch so angeschlagen war. Da haben ja noch 5, 6 Stammspieler gefehlt. Kempe, Jasula, noch ein paar. Ich kenne die ganzen Namen nicht. Und dafür, dass der HSV mit voller Kapelle da war und das wurde auch noch nicht so richtig thematisiert, fand ich das eben nicht so prall alles. Also das die hatten Glück, also die hatten ja schon einmal Glück, dass dieser Schuss von Honsack,
ja.
Der war ja schon fast drin. Den hat Heuer Fernandes dann gerade noch so von der Linie gekratzt. Wir haben ja keine Torlinientechnik in der zweiten
Liga. Böse Zungen würden behaupten, der war drin.
Ja, ich also jetzt.
Wobei, ich habe auch die Bilder gesehen und ich würde auch sagen, der war nicht.
Der war nicht ganz hinter. Das hat man dann doch auch gesehen. Aber da hatte man schon Glück. Und wenn da schon das 1-1 gefallen wäre, ich bin mir relativ sicher, wenn es so weiter, man weiß es natürlich nicht, aber wenn das so weitergegangen wäre, wie sie dann gespielt haben, hätten sie auch verloren, die Partie. Also es war auch im Bereich des Möglichen, auch nach dem 1-1 noch. Insofern, ja klar, kann man dann am Ende sagen, gut, dass wir da jetzt einen Punkt geholt haben. Aber tabellarisch gesehen ist das schon schwierig. Also war Heidenheim ist halt
Heidenheim jetzt auf 2 Punkte die, dran. Ne?
Die wirst du nicht los, die wirst du einfach nicht los. Du denkst manchmal, du wirst sie los und dann gewinnen sie dann wieder und dann wirst du sie eben doch nicht los. Die sind halt sehr hartnäckig und das wissen wir ja alle.
Weil man ja jetzt sagen muss, die spielen ja jetzt am Samstag
ja.
Topspiel gegen Darmstadt.
Genau. Da geht es auch schon wieder los. Da habe ich dann gestern gehört, ja, hoffentlich gewinnt bloß Darmstadt. Also man will irgendwie, dass Darmstadt Meister wird bei den Hamburgern. Viele, die wollen unbedingt Darmstadt schon den Blumenstrauß überreichen und die habe ich ja auch schon vor der Partie getwittert. Also man könnte ja eigentlich als HSV schon nach Darmstadt gehen, denen die Rosen mitbringen, das Glückwunsch-Telegramm hinschicken oder was. Also irgendwie weiß ich auch nicht. Also das Beste meiner Meinung nach, wenn unentschieden, die beiden spielen unentschieden, HSV gewinnt gegen den Club. Was ist denn bei dir los?
Das frage ich mich auch gerade. Mein Handy ist auf einmal losgesprungen wie ein
Irrer. Ja, das nehmen wir mit rein, ne? Ja, und unentschieden und dann hat man im Grunde auf beide so 2 Punkte gut gemacht. Also, es wäre für mich das Beste, weil dann kann man auch nach oben noch was erreichen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass irgendwann bei Darmstadt auch nochmal ein Punkt kommt, wo sie vielleicht 1, 2 Spiele verlieren. Also, dass sie das wirklich dauerhaft durchziehen, jedes Spiel gewinnen, kann ich mir nicht vorstellen. Also irgendwann wird der Punkt kommen. Wahrscheinlich gegen Sandhausen oder sowas, ne? Das ist ja immer so das Ding. Und dann muss der HSV halt da sein und da muss er reinpreschen, finde ich. Und man kann nicht einen Aufstiegsplatz schon so frühzeitig, finde ich, so nach dem Motto, ja, mein Gott, es reicht ja, wenn wir Zweiter werden. Ja, das haben wir die letzten Jahre immer gedacht und sind durchgereicht worden, bis wir auf Platz 3 oder 4 gelandet sind. Und das geht irgendwie nicht. Also wir müssen wirklich zielgerichtet sein, weiter Fokus haben. Und im Moment sehe ich das halt doch ein bisschen kritisch. So, wenn ich die Leistung der letzten 3 Spiele summiere, sehe ich halt doch einen deutlichen Trend nach unten. Also das hat mich nicht so überzeugt. Und ich würde mir wünschen, dass das jetzt mal ein Spiel kommt, wo sie einfach mal wieder komplett überzeugen. Dass es das spielerisch, dass es die Dominanz da ist und dass sie dann auch einfach mal einen ungefährdeten Sieg reinholen. Und
ja, dann kommen wir Ende, gleich zu meiner Lieblingsfrage an dich.
Ja.
Es geht jetzt gegen Nürnberg. Nürnberg mit Dieter Hecking jetzt an der auf der Trainerbank haben jetzt auch das Erfolgserlebnis mit einem 1-0, ich glaube, gegen Sandhausen durch einen ganz späten Elfmeter.
Ja.
Also vielleicht geht da ja jetzt der Aufwärtstrend los und ist es soweit, dass Dieter Hecking den HSV in die zu erwartende Frühlingsdepression reinschießt?
Bevor ich das beantworte, möchte ich noch ganz kurz was zum 1-1 sagen. Oh, weil Gott. Du sagtest ja eben Jonas David. Das hast du ja gesehen.
Ja.
Also das größere Problem sehe ich da und das wurde das Schonlau vorne rumturnt und Und dass man in einer, also da habe ich auch eine ganz andere Stimme auch gehört in einem anderen Podcast, so nach dem Motto, ja, das finden wir gut, dass Schonlau vorne ist, das ist Walter-Fußball. Ja, schön und gut, aber wenn man 85. Minute 1-0 in Darmstadt führt, dann sollte man vielleicht doch, sage ich mal, so spielen, dass man das Ding jetzt noch irgendwie über die Bühne kriegt und sei es, dass man sich mit 11 Mann hinten reinstellt. Mhm. Also das war auch, finde ich, von Schonlau nicht klug. Und dann kam Jonas David noch hinzu, aber man sollte jetzt auch nicht auf David alleine rein sozusagen eindreschen. Er hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Es war seine, ja, war halt keine gute Aktion, aber das passiert dann eben auch so. Und das würde ich gerne noch eben einschieben wollen, dass das irgendwie ein Gesamtversagen dann in dem Moment war. Ja, und gut, kommen wir zu Nürnberg. Nürnberg habe ich tatsächlich in großen Teilen gesehen gegen Sandhausen. Mhm. Und ich glaube, das war mit das schlechteste Zweitligaspiel, was ich
gesehen habe. Ja, das war grauenhaft.
Das war wirklich sowas von grauenhaft.
Ich habe das Spiel im Taubenschlag gesehen und von Minute zu Minute werden meine Erinnerungen grausamer, also, aber es war, ja. Das Highlight war, dass es geschneit hat irgendwann.
Also, aber ich sag mal so, ich fand teilweise war Sandhausen sogar eher am 1-0 als die Nürnberger, hatte ich so teilweise den Eindruck. Also die hätten da durchaus was mitnehmen können. Und dann kriegen die halt in der 85., 84. irgendwie eine Elfer und dann war der drin und dann war es das. Also das war überhaupt nicht überzeugend. Aber natürlich ist es dann auch so, ja, sowas nimmt man dann mit. Ne? Hat gewonnen 1-0, 3 Punkte, was will man mehr? Also hat die 3 Punkte, insofern mag das Auftrieb geben. Wird natürlich auch ein komplett anderes Spiel gegen HSV, ist auch ganz klar. Mhm. Aber auch da doch durchaus verletzten Stand. Da Ferner ist, glaube ich, nicht dabei. Der ist ja immer so diese Zweitliga-Säule. Ne, den haben sie doch jetzt, glaube ich. Und auch noch andere Spieler. Ich weiß jetzt aber nicht, wer alles fehlt, aber es fehlen auch noch weitere Spieler. Ja, normalerweise würde ich sagen, ist das eine klare Sache. Das muss man eigentlich 2-3-0 irgendwie packen, die Nummer. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass der HSV jetzt zuletzt nicht so überzeugend war und dass die Nürnberger neuen Trainer haben und dass ausgerechnet Hacking kommt und dass man jetzt letztes Spiel gewonnen hat, könnte man ja von einem positiven Trend in Nürnberg sprechen. Aber es ja, nützt ja aber nichts.
Kommt jetzt die Frühlingsdepression oder
schon? Naja, ja, letztes Jahr hatten wir nicht so die Frühlingsdepression. Letztes ja, Jahr war ja
5000 Jahre davor.
Die Jahre davor, ja, aber letztes Jahr haben wir es ja endlich durchbrochen und insofern glaube ich, es ist, ich sag mal so, ein Aufstieg ist alternativlos. Wir müssen aufsteigen. Und wir müssen es dieses Jahr packen. Wenn nicht, dann ist es vorbei. Insofern müssen wir das Spiel ja auch gewinnen. Das führt ja gar keinen Weg dran vorbei. Also das müssen wir dann irgendwie biegen. Und wenn es dann wieder ein 2-1 ist und wieder scheiße ist. Aber irgendwie müssen wir die 3 Punkte holen und gucken, dass dann in Heidenheim ein 1-1 dabei rauskommt. Dann wäre ich schon wieder fast wieder zufrieden. Aber das wird alles noch heftig, weil ich sag mal so, da kommen ja noch Spiele in Kaiserslautern, zu Hause gegen St. Pauli und ich weiß gar nicht, in Kiel oder nee, zu Hause, ne, gegen Kiel. Ich glaube, zu Hause gegen Kiel. Da sind ja auch noch ein Brocken bei, ne? Das sind ja auch wieder so Spiele, wo der HSV so gerne mal vielleicht auch ausrutscht. Aber ja, wir müssen unsere Stärke wieder, diese Dominanz wieder irgendwie wieder bekommen. Das war so ein bisschen, fehlt mir das in den letzten Partien. Das ist das, was ich so ein bisschen moniere, ja.
Dominanz hast du gezeigt bei Kicktipp in der zweiten Liga. 22 Punkte hast du eingeheimst. Und damit bist du Spieltagssieger diesen vergangenen Spieltag. Rangierst aber immer noch glorreich auf Platz 13.
Aber ich war schon mal Letzter, also das muss man auch mal sagen.
Aber wenn ich jetzt
und Kevin Erkens tippt nicht mehr.
Wenn ich jetzt mal sehe, dass du fast 50 Punkte jetzt mittlerweile Rückstand auf mich hast, dann weiß ich nicht.
Aber dafür bin ich in der ersten Liga ziemlich gut.
Ja, da stehe ich auch vor dir.
Ja, du bist ja auch die Tipplegende. Du solltest das professionell machen, ja, dann kannst du richtig Schotter machen, glaube ich.
Wobei, ich habe letztens mal meine Statistiken durchgeguckt. so die tendenziellen Dinger, die treffe ich gar nicht. Ich habe sehr oft einfach nur den richtigen Sieger rausgefunden und das richtige Ergebnis und die Tendenz auch ganz, ganz selten. Also ja, Quantität statt Qualität bei mir beim Tippen.
Ja, oder die Methode Bultmann, immer alles 2-1 tippen.
Ja, nee, das ist ja, nee, das schockt ja gar nicht. Das schockt gar nicht. Übrigens, am meisten Punkte in der ersten Liga habe ich durch Tippen mit Hertha BSC Berlin, glaube ich,
geholt. Echt?
Ja,
hast du immer auf Niederlage getippt, oder
was? Ja, ja, deswegen. Das ist ein Selbstläufer. Also zumindest bis zu einem gewissen Punkt gewesen. Ich gucke nochmal eben. Ja, genau. Ich habe 42 Punkte durch Spiele von Hertha BSC geholt. Das ist der Mal.
Echt?
Ja, dann Stuttgart 38, Freiburg 37. Die schlechtesten drei sind Köln und Augsburg mit 16 bei mir und Gladbach mit 15. Mal gucken, was du immer so tippst. Gucken wir mal deine Statistik. Also in der ersten
hast du
zumindest mal durch.
Eine Affinität zum Big City Club hast du.
Ja, weil ich da immer auf die Niederlage von denen getippt habe. Du holst die meisten Punkte mit Borussia Dortmund. 37 an der Zahl. Freiburg und Union teilen sich den zweiten Platz mit 31.
Ja.
Deine schlechtesten drei sind Gladbach 17, Köln 16 und Stuttgart. Mit denen hast du gerade mal 13 Punkte geholt.
Ja, und wo ist Werder? Im Mittelfeld, oder?
Ja, ich glaube, das kann man sogar auch noch einsehen. Warte mal, wo hast du Werder? Werder ist bei dir 5. Letzter. Da hast du 26 Punkte geholt.
Oh. Ja, ich war immer zu positiv, glaube ich.
Ja, das kann natürlich sein. Bei mir ist Werder mit 29 Punkten genau auf dem Mittelfeldplatz.
Tja. Weiter gut tippen und am Ende gibt es dann ja Flüssignahrung von uns.
Ja, irgendwie so. Kurt C. Hose hat auch vergessen zu tippen.
Ja, der ist, glaube ich, sogar, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ja, keine Ahnung. Schöne Grüße an Kurt C. Hose.
Ja, eine kurze Hose hatte ich auf jeden Fall am Samstag nicht an im Weserstadion.
Ja.
Dafür hatte ich ziemlich viele Lampen an und ich glaube, du hast jetzt die Hoffnung, dass ich hier sehr viel resümieren kann und viel erzählen kann. Ich glaube, du kannst mehr erzählen, weil ich irgendwie mehr Content zu dir geliefert habe, an den ich mich eventuell gar nicht mehr erinnern kann.
Ja.
Ich kann nur so viel sagen, bis Taubenschlag lief alles wie geschnitten Brot.
Ja.
Gab es Maria Kron und Cola. Also das...
Oh, da gibt's ein geiles Lied, das müssen wir einspielen.
Ach, nee.
Heute ist wieder Montag, dann machen wir wieder Ramtamtam. Find ich gut, Maria Kron.
Ja, doch. Aber ja. Ich will mich an Maria Kron Cola nicht erinnern. Das ist
auch, auch Kopfschmerzen pur.
Ja, das erzähl mal dem Ole von Sonntag. Erzählen wir erstmal weil letzte Woche haben wir ja nicht miteinander geschnackt. Wir haben es ja wieder geschafft, uns einmal zu verwehren, unseren Zuhörern zu verwehren. Da haben wir in Frankfurt glorreich 2-0 verloren. Werder, also man kann ohne Probleme verlieren gegen Frankfurt, das ist überhaupt kein Problem. Und man kann auch gerne früh ein Eigentor schießen, das ist auch überhaupt kein Problem, aber nach vorne so harmlos zu sein, das tat schon weh. Ich will da auch gar nicht mehr großartig zu sagen. Frankfurt gewinnt vollkommen verdient 2-0. Bremen kann froh sein, dass es nur 2-0 war. Hätte Frankfurt, glaube ich, ein bisschen ernster gemacht, dann hätte es auch ganz schön wehtun können. Und ja, dementsprechend war dann meine Laune für das Spiel gegen Bochum eigentlich auch schon so ein bisschen meh, weil ja, das war ziemlich demotivierend. Und ich habe es dann noch geschafft, einen Tag vorher irgendwie eine Karte zu organisieren und konnte tatsächlich ins Weserstadion. War jetzt sehr lange bei mir her. Ich glaube, das letzte Spiel im Weserstadion, was ich mitgemacht habe, war gegen St. Pauli das 1-1 in der Aufstiegssaison. Ja. Das war da war Markus Anfang noch Trainer.
Ja, ich erinnere mich sogar daran, wie wir darüber...
Ich glaube, das war zwar auch so der Aufwind, wo langsam das anfangsche System hat gegriffen.
Ja.
Aber eine Woche später war er weg. Und dann kam Ole Werner.
Der Impfskandal.
Impfgate. Also, gut. Werder gegen Bochum. Werder gewinnt 3-0. Mein Gefühl im Stadion war, Bremen führt 2-0 zur Halbzeit, aber ja. Irgendwie ist das ein bisschen zu hoch, beziehungsweise Bremen war einfach gnadenlos effizient. Ich glaube, die haben zwei effektive Schüsse aufs Tor gehabt und die beiden haben gesessen. Anthony Jung hat beide Tore vorbereitet. Füllkrug macht das 1-0 in, ich glaube, der 28., 29. Minute. Und Schmidt kurz vor Ende der Halbzeit zum psychologisch wertvollen Zeitpunkt nach einer schönen Übersicht von Anthony Jung tatsächlich. Der hätte auch raufbolzen können wie ein Gestörter. Hat er nicht gemacht. Er hat den besser positionierten Schmidt gesehen. Und Schmidt verliert dann Riemann ins kurze Eck rein. Ja, daran kann ich mich erinnern. Und dann werden die Erinnerungen...
Echt?
Ja. Ja, alle fünf Minuten vier neue Bier. Ne? Das, oder alle 20 Minuten vier neue Bier, so war das.
Ja, du hattest auch einen leicht erröteten Kopf, daran kann ich mich erinnern.
Ne? Ja gut, das lag auch daran, dass ich auf der Nordtribüne saß und dementsprechend mir die Sonne 45 Minuten lang vollkommen meine Kellerbräune versaut hat. Und ich hatte schon wieder Angst, dass ich zum Hautarzt muss und meine... Ja, gut, als Rothaariger, wir haben den Sonnenbrand erfunden. Also,
naja, stimmt, auch wieder.
Das war ziemlich grau. Ja, an das 3-0 kann ich mich schemenhaft erinnern. Ich habe irgendwie geschafft, dass ich das Handy draufgehalten habe. Dementsprechend kann ich mich an das Tor dann doch irgendwie erinnern. Duxch mit einem Freistoß unter die Mauer und schwuppdiwupp kam dann auch
eine
Erinnerung.
Richtig, das habe ich sogar gesehen, ja.
Das letzte Mal, dass ein Spieler ein Freistoßtor in Bremen auf diese Art und Weise geschossen hat, war, glaube ich, 2004, 2005 in der Champions League-Saison. Ja. Da war es kein geringerer als Ronaldinho Gaucho, der es gemacht hat. So lange... Ja, und dann war es dann halt auch noch die Legende Ronaldinho. Ja, ab da kann ich nicht mehr viel zum Spiel sagen. Mir wurde gesagt, dass ich mich sehr auf die Auswechselspieler von Bochum fokussiert habe. Und speziell Dominik Heinz habe ich wohl den Tag als nicht sehr sympathisch empfunden. Das habe ich ihm wohl auch das ein oder andere Mal dann versucht klarzumachen. Aber ich glaube, ihn hat das relativ wenig tangiert, beziehungsweise hat er so gar nicht mitbekommen. Bier hat gut geschmeckt. Bierpreise finde ich immens hoch. 5,50 Euro für einen halben Liter. Plus noch Pfand für den Becher. Ja. Bratwurst gebe ich eine 8 von 10. Und
echt?
Doch. Ja.
Ich find die tatsächlich, muss ich mal ganz ehrlich sagen, in Hamburg nicht so geil.
Ja, wenn, nüchtern betrachtet könnte das natürlich auch schlechter aussehen. Aber in dem Augenblick, als ich sie gegessen habe,
das hätte dir alles geschmeckt, glaube ich.
Hat es mir geholfen, sagen wir es mal so. Sonst top zufrieden. Stimmung war gut im Stadion. Bremen effizient. Es war letztendlich dann schon ein verdienter Sieg auf jeden Fall. Bochum, ja, weiß ich nicht. Also eigentlich ist es mir ein sympathischer Verein und das wird auch dabei bleiben. Ich mag die schon so gerne, aber... gab es eine Szenerie mit Kunde oder Kunde oder wie er ausgesprochen wird. Da hat er sehr, sehr massiv versucht, einen Elfmeter rauszuholen.
Ich weiß, was du meinst.
Ja,
habe ich gesehen.
Meinten dann noch zwei Bremer Spieler dann oder drei Bremer Spieler, sich darüber zu beugen und ihm wohl noch irgendwie zu, so wie ich versucht habe, Dominik Heinz wahrscheinlich zu sagen, dass ich ihn nicht toll finde. Gab dann auch noch eine gelbe Karte. Ich glaube, das ist jetzt das erste Spiel seit 4 Spielen, dass Bremen zwei gelbe Karten kassiert hat, klar, auf jeden Fall, aber ich glaube, keine, die jetzt direkt eine Sperre betrifft. Also kann man jetzt gegen, ich glaube, Augsburg ist der nächste Gegner, kann man dann mal personell, sofern dann auch mal Agu und Weiser dann auch wieder fit sein sollten oder Mbom und Salifu, dann könnte man auch mal wieder aus dem Vollen schöpfen. Kia Rodia kann man noch eben erzählen, hat seinen ersten Einsatz im Weserstadion gehabt, wurde in der Nachspielzeit für Amos Pieper eingewechselt. Was mich so ein bisschen gestört hat, war das einseitige Bespielen von Bremen in der ersten Halbzeit. Ich habe es ja schon gerade mal anklingen lassen. Beide Tore sind von Anthony Jung über die linke bzw. halblinke Position eingeleitet worden. Und wenn es gefährlich wurde, dann wurde es über links tatsächlich gefährlich. Bremen hat, das war zumindest mein Empfinden, sehr, sehr stark versucht, über Bittencourt das Spiel über rechts tatsächlich zu setzen. Was auch der Fall ist, wenn Weiser spielt. Das hat ja jetzt wahrscheinlich eher weniger mit Bittencourt zu tun, als dass es einfach so die allgemeine taktische Anweisung ist von Ole Werner. Aber darauf stellen sich natürlich die Gegner ein und ja, Anthony Jung hat ein gutes Spiel gemacht, meines Erachtens. Hat auch, ich glaube, einen Tag vorher hat er erst seinen Vertrag verlängert, also der bleibt bei Bremen. Der Vertrag wäre ausgelaufen gewesen oder wäre ausgelaufen jetzt zum Ende der Saison und ja, sonst soweit bin ich top zufrieden. Ja, mich freut es, dass Niklas Schmidt auch sein erstes Tor, glaube ich, für Werder im Weserstadion geschossen hat in der Bundesliga. Und von daher, ja, Supi. Weißt du noch irgendwas? Willst du jetzt mich noch irgendwie in die Pfanne hauen? Ja, dann schieß
ich los. Ich weiß das, was du gesagt hast. Und ich habe denselben Eindruck, dass Werder sehr effektiv war. Also die haben immer in den richtigen Momenten zugeschlagen. Ansonsten fand ich es eigentlich so, war jetzt nicht so der...
War jetzt kein Spiel von Welt.
Nee. Aber was ich noch interessant war beim 13-0, dem Freistoß, dass da keiner, da hat, ich glaube, der Kommentator gesagt, da fehlt die Schaschlik-Rolle hinter der Mauer. Da liegt ja normal so einer, ne? Und der fehlte da natürlich und dann konnte er da so durchjagen, den Ball.
Kurios war, irgendwie war die Mauer zweigeteilt. Also zumindest hat im Interview nach dem Spiel hat Philipp Hofmann dann gesagt, ja, die drei, die dann aus Sicht von Duxch stehen, die waren gestellt und die anderen haben sich da einfach dann nochmal irgendwie da zusätzlich hingestellt. Der Sinn war wahrscheinlich, dass Riemann freie Sicht hat, aber ja, dann vergesse ich doch bitte nicht die Schaschlik-Rolle, wie du es gerade genannt hast.
Ja.
So muss man dann immer sagen, hat Duxch einen guten Moment gehabt, einen genialen Moment gehabt. Ja. Konnte dann sein Freistoßtor endlich mal schießen. Das eine, was er ja schon mal im Weserstadion geschossen hat, das hat ihm ja Weiser dann kaputt gemacht.
Ja.
Aber gut, da über das Spiel will ich gar nicht groß reden. Das,
aber ich habe jetzt noch eine Frage für dich. Warte mal, eben, dafür muss ich alle.
Wenn es irgendwas aus der zweiten Hälfte ist, ich kann dir das nicht beantworten.
So schlimm. Was ist denn los bei dir? Sag ich mal.
Ja, Taubenschlag.
Ja. So, was sagst du denn? Hast du denn schon Karten gekauft für nächstes Jahr, wenn du nach Tiplesti fährst oder nach Nico Reni?
Nee,
weil du willst ja dann Conference League 3 Punkte von der Conference League entfernt, glaube ich, ne?
Ja, komm, jetzt lass mal die Kirche im Dorf.
Nee, also, lass ich nicht im Dorf.
Nein, stopp.
Guck mal, Mainz und Wolfsburg.
Auf diese Diskussion lasse ich mich jetzt hier nicht ein. Wir haben in der Abstiegssaison zu diesem Zeitpunkt, auch glaube ich Ende Februar, Anfang März, haben wir auch nach 22, 23 Spieltagen 30 Punkte gehabt. Und als wir abgestiegen sind, und wir hatten ein ähnliches Programm damals, ein ähnliches Restprogramm wie diese Saison, habe ich zu diesem Zeitpunkt gesagt, Leute, bleibt mal jetzt alle ganz locker in der Box. Wir brauchen mindestens noch 5, 6 Punkte. Und sofern diese Punkte nicht eingeheimt sind, ich bin jetzt ganz ehrlich, wenn wir jetzt gegen Augsburg nächstes Wochenende wieder erwarten, 3 Punkte holen, weil komischerweise Augsburg, das ist eine Krankheit. Das weiß ich nicht.
Ja.
Ich glaube, es ist realistischer, gegen Bayern München zu gewinnen als Bremen oder mal nicht 7-1 oder so zu verlieren gegen Bayern, als gegen Augsburg mal 3 Punkte zu holen. Sollte es der Fall sein, dass wir da 3 Punkte holen und Wolfsburg patzt gegen Frankfurt und Mainz und Hoffenheim machen da irgendeinen komischen Kram. Ja, okay, dann kann man da mal vielleicht so ein bisschen drüber nachdenken, aber ich will es nochmal gesagt haben, Bremen hat ein Mörder-Restprogramm. Wir spielen, in 2 Wochen hintereinander gegen Leipzig und gegen Bayern. Das sind 2 Spiele, wo man absolut nicht mit 3 Punkten jeweils rechnen sollte. Und man sollte sich tunlichst darauf konzentrieren, jetzt noch so die 36 Punkte, im Idealfall 37, 38 Punkte zu holen, damit man einfach auch wirklich Planungssicherheit hat. Alles dazu ist zu Brot. Wobei ich jetzt auch sagen muss, der März von den Spielen her sieht gar nicht mal so ganz schlecht aus. Wir spielen gegen Augsburg. In der Theorie, wenn man die Tabelle sprechen lässt, dann könnte man sagen, okay, gut, das müsste Bremen gewinnen. Gegen Leverkusen müssen wir darauf die Woche dran, an dem Sonntag. Gegen Leverkusen
sieht vor allem Bremen immer gut aus.
Bremen relativ immer gut aus, muss ich sagen. Und Gladbach, ja, bekleckert sich auch im Moment nicht mit Ruhm, gegen die wir am 17.03. dran müssen. Also wenn es gut läuft, dann hast du in diesen 3 Spielen irgendwie 7 Punkte geholt oder 5 Punkte geholt und dann hast du auf jeden Fall die Planungssicherheit, dass du sagen kannst, okay, gut, weil ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, mit 35 Punkten hältst du die Klasse direkt. Und dann kann sie sich auf Hoffenheim, auf Mainz konzentrieren, Freiburg, Hertha, Schalke und dann...
Das ist doch ein anderes Statement. Hast du mal geguckt, wie viele Punkte die unten haben? Ey, Werder hat schon 11 Punkte Vorsprung vor dem 16. Also ich halte das für völlig... Also ich glaube tatsächlich, der Blickwinkel ist jetzt Richtung...
Ja, aber was
einstellig. Also, pass auf. Schalke.
Was sind 11 Punkte? Nein, stopp. Was sind 11 Punkte bei noch 12 Spielen?
Das ist nichts. 11 Punkte ist schon ein ganz schönes Polster. Pass auf. Schalke hat jetzt gewonnen. Und Schalke denken alle, ja, die werden jetzt durch, wenn jetzt nochmal hochkommen. Aber hast du mal gesehen, die letzten 3 Spiele von Schalke? Frankfurt, Bayern oder Leipzig und Bayern. Wir sind schon mal an den letzten 3 Spieltagen, machen die keinen Punkt, das sage ich dir so.
Ja, aber jetzt.
Die sind schon mal weg als Absteiger.
Stopp. Jetzt, ich lese dir mal unseren Mai vor. Ja? So, der April mit Hoffenheim zu Hause, Mainz auswärts, zu Hause Freiburg, 2 Auswärtsspiele in Berlin, bei der Hertha und bei Schalke. Okay, liest sich ganz schmackofatzig. Dann fangen wir aber am 6.5. damit an, gegen Bayern München uns wieder abschießen zu lassen. Dürfen die Woche darauf wieder ganz knapp gegen Leipzig verlieren. Gegen Köln stellen wir uns zu Hause wahrscheinlich auch wieder vollkommen idiotisch an. Und dann muss noch Union Berlin am letzten Spiel da wahrscheinlich die Meisterschaft gegen uns klar machen. Dementsprechend.
Das glaube ich nicht.
Dementsprechend werden das schon wieder 4 Spiele sein, wo ich nicht mit 3 Punkten rechne. Das ist einfach so. Und man muss jetzt erstmal Augsburg, man muss erstmal die Hausaufgaben machen. Sind die gemacht und man weiß so, okay, gut, die 3 ist gesichert. Ja, dann kann man vielleicht nochmal beim Arbeitswirtschaftslehrer nach dem Referat fragen und vielleicht nochmal sich auf eine 2 hocharbeiten oder so. Keine Ahnung.
Beim Arbeitswirtschaftslehrer. Das hat er damals auch nicht funktioniert, oder?
Ja, so kann ich die 5 zumindest verhindern.
Die 5,
ja. Ja, also, wird's dann doch eine 4 plus oder eine 3 minus noch. Mit ja, Mathe genau. Einreichen und
ja, die alte Methode, die Bansemann-Methode, die kennen wir. Ja,
den Bansemann nannte man es.
Den Bansemann machen wir jetzt mal wieder.
Ja, also, ja, gut, mich würde es riesig freuen, bin ich ganz ehrlich. Und viele lachen dann jetzt auch, wenn ich sage, ich habe Bock auf die Conference League.
die Conference League.
Ja, nein. Es ist genauso ein unterschätzter Pokal. Es ist europäisch. Es ist doch scheißegal, ob es die Conference League ist. Es ist doch scheißegal, ob ich in Vilnius spielen muss oder dann vielleicht mal irgendwie nach Stettin muss, zu Pogon Stettin oder sowas. Keine Ahnung. Und da also dass ich in Barcelona eine 4-0-Reise kriege oder sowas. Es ist doch viel geiler. Hey, dann.
Ja klar, der UI-Cup damals war auch geil. Da hat HSV richtig Erfolge gehabt. Das war cool.
Ja. Und dann eine Auswärtsfahrt, irgendwie, keine Ahnung, in irgendeinen absoluten Ostblock-Verein da hinten nach ins Baltikum oder,
ja,
keine Ahnung, im Dezember nach Finnland zu IFK Turku oder sowas, da hätte ich schon Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Ne? So ja. bei minus 30 Grad da im Stadion stehen und sich den Wodka reinkippen, das hat doch was.
Und am nächsten Tag wieder arbeiten.
Ja, gut, das wird schwierig, wenn ich dann in Turku bin und Post zu stellen muss. Ne? Das wird schon wild, also weiß ich nicht. Ja, man kann natürlich so, es gibt auch hundertprozentig schon, nein, es gibt nicht hundertprozentig, es gibt diese Fans, die jetzt schon nach Europa schielen schon wieder und vollkommen ausrasten. Aber wenn der März vorbei ist und wir haben im März gut performt und wir schaffen das irgendwie dann unsere Phobie gegen Mainz zum Beispiel dann auch mal irgendwie so ein bisschen zu überbrücken. Es ist ja kurios, Mainz und Augsburg, das sind Spiele, ja, da stelle ich mir auf das Schlimmste ein. Da habe ich mehr Angst vor als gegen Bayern. Weißt du, gegen Bayern weiß ich, das wird wehtun. Da gehe ich ohne Erwartung rein. Und wenn sie dann mal nur 3-1 verlieren, freue ich mich riesiger, als dass sie, keine Ahnung, nur 1-0 gegen Mainz verlieren oder sowas. Weiß ich nicht. Das ist
die Bayern halt.
Man muss auch mal abwarten, was natürlich Hertha BSC bis dahin gemacht hat, ne? Ob jetzt dann da fällt, das habe ich ja schon, ich glaube im letzten Podcast habe ich da ja ein großes Wort hinterlegt, dass ich gesagt habe, Leute, alles schön und gut, aber viele da unten in der Tabelle werden noch diesen Joker haben. Ich bringe jetzt mal irgendwie einen Feuerwehrmann noch mal eben rein, der irgendwie es schafft, 9 Punkte noch mal klar zu machen. Und gut, heißt jetzt nicht, dass Bremen davon betroffen ist, dass die dann Bremen überholen. Aber es kann sein, dass Bremen einer der Volltrödelvereine ist, die wieder als Aufbaugegner gelten und es dann irgendwie geschafft wird, dass der Feuerwehrmann genau in diesem Spiel dann gerade greift. Und ich meine, das ist auch sehr viel Konjunktiv, aber es ist auch sehr viel Konjunktiv, von Europa zu träumen. Von daher einfach auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Wir sind Aufsteiger und wir sollten uns darauf konzentrieren, die Liga erstmal zu halten. Und wenn das rein rechnerisch, ne, sind wir jetzt mal ehrlich, wenn wir am 18.03., wenn wir gegen Augsburg gewonnen haben sollten, gegen Leverkusen gewonnen haben sollten und Gladbach gewonnen gegen die gewonnen haben sollten, dann stehen wir mit 39 Punkten in der Tabelle. Und dann kann man darüber nachdenken, vielleicht zu träumen und zu sagen, okay, gut, wenn wir jetzt weiterhin so stark überperformen vielleicht auch, muss man das dann vielleicht auch so nennen, dann sollte man schon versuchen, die Conference League dann zu erreichen. Oder man steht am 18.03. mit immer noch 30 Punkten da und muss zusehen, den Turnaround zu schaffen und dann sich zu sagen, so, okay, gut, wir haben jetzt den April, da haben wir noch die vermeintlich leichteren Gegner von denen, was wir haben. Und wir müssen jetzt die nötigen Punkte holen, damit wir die Liga halten. Und dann muss man weiterschauen. Ja? Dann muss man weiterschauen. Aber ja, ich verstehe den Ansatz und ich habe auch, wie gesagt, Bock auf Conference League und ich habe auch Bock, in der dritten Quali-Runde vielleicht dann auch irgendwie in Moldawien oder sowas.
Genau.
Oder bei Tirana. Oder in Tirana irgendwie auszuscheiden.
Ja. So. Genau, das natürlich.
Mit so einem unsäglichen.
Gar nicht die unsäglichen. Geil. 0-3 gegen irgendeinen Club, den keiner Mensch kennt, auszuscheiden. Ja. Herrlich. Ja, ich sage heute, ich sage hier und heute und nagel mich darauf fest, wer da erreicht die Conference League. Und nächste Saison seid ihr durch die Doppelbelastung, Dreifachbelastung, DFB-Pokal, Bundesliga und die Conference League, dann wieder unten im Abstiegskampf, während der HSV in die Conference League kommt.
Ja, kannst dich mal darauf verlassen, dass Bremen in der ersten Runde irgendwo in Unterhaching oder so rausfliegt. Da kannst du dich drauf verlassen.
Oder in Oldenburg.
Oder in Oldenburg, ja. Ja. Die sind im Halbfinale, also auch da der Einzug in den DFB-Pokal ist für den VfB noch durchaus möglich. Ich frage mich jetzt nicht, wer der Gegner ist, aber wer weiß, vielleicht wird der Niedersachsen-Pokal der dritten und vierten Liga ja mal wieder nach Oldenburg gehen. Wäre ja auch ganz angenehm, ne?
Ja. Genau. Amen, würde ich sagen.
Amen.
So, haben wir es, oder?
Ich glaube, wir haben jetzt alles erledigt. Du hast jetzt dafür gesorgt, dass der SV Werder Bremen doch noch absteigen wird, indem du jetzt wieder eine ziemlich hohe Fallhöhe aufgebaut hast. Danke dafür.
Gerne.
Ich lege mich darauf fest, dass Hacking dafür sorgt, dass der HSV in seine altbewährte Frühlingsdepression geschossen wird. Somit haben wir beide was davon. Aber wir beide hoffen, dass der VfB zurückkommt.
Ja, darauf können wir uns einigen. Beim VfB sind wir d'accord. Genau. Ja.
Da hoffen wir zusammen. Ja gut, ich glaube, wir haben wieder alles geschafft und gut Kick weiterhin in die Runde und ich glaube, wir werden uns demnächst wieder hören und bleibt fröhlich und munter, gesund und fit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Allianz Brisanz.
Allianz Brisanz.